Hallo und herzlich willkommen. Wir haben diesmal wieder ein Video für euch, zumindest wenn ihr euch das Ganze auch mit dem Video anschaut. Natürlich kann man immer noch die Option nutzen, sich das einfach als Podcast anzuhören, aber es wäre natürlich schöner, wenn ihr auch das Video genießt. Wir wollen heute reden über Dark Souls. Wir sind bei Folge 258. Ich war schon zwei Folgen nicht dabei, aber ich wurde gut vertreten, soweit ich mitbekommen habe. Und für die Vertretung hat unter anderem der Maurice gesorgt. Hallo.
Hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Ja, es geht heute nicht um Dark Souls, sondern um Dark Souls 2. Das ist so wie letztens unsere Diskussion mit Graphic Novels und Comics.
Oh, du nimmst es ganz genau. Aber ja, natürlich, es geht um Dark Souls 2.
Ja, und ebenfalls mit dabei ist der Thomas. Hallo.
Hallo Maurice, hallo Andreas und hallo liebe Hörer.
Ja, eins muss gesagt werden, Thomas und ich. Wir sind jetzt nicht so in Dark Souls drin, ne? Deswegen, Andreas, hast du ein Video für uns aufgenommen und erklärst uns ein bisschen in der einen Stunde, was das für eine Art von Spiel ist und was ja unerfahrene Leute wie uns da denn erwartet.
Ja, erstmal vielleicht eine kleine Sache jetzt auch zu dem Video. Das ist die Xbox 360-Version, die ich aufgenommen habe. Mittlerweile habe ich auch sehr viel Zeit schon in die PC-Fassung gesteckt, die einige Vorzüge bietet, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Boah, ich hätte das hier schneiden sollen. Warum habe ich das alles drin gelassen? Egal. Die Sache ist, Dark Souls, was ist das? Ja, im Wesentlichen ist es ein Rollenspiel, ein sehr düsteres Rollenspiel im Fantasy-Mittelalter-Setting von den Jungs von From Software, und die haben sich einen Namen gemacht mit Demon's Souls, welches noch exklusiv bei Sony war, auf der PS3 rausgekommen. Und am Anfang war es ja auch nur in Japan rausgekommen, aber es wurde fleißig importiert, so dass man sich irgendwann gesagt hat, ja, vielleicht könnten wir doch auf den anderen Märkten auch damit Erfolg haben. Und glücklicherweise kam das dann auch dann irgendwann zu uns rüber. Ich habe es leider nie gespielt, aber viel davon gehört. Und irgendwann hieß es wird ein ja quasi Nachfolger geben unter anderem Namen. Das war dann Dark Souls 1. Und ja, meine ersten Berührungen damit waren sehr schmerzhaft. Also ich wollte es erst nicht weiterspielen, weil nicht umsonst sagt man sich bei dem Spiel, dass es halt sehr schwer ist und der Tod wird bestraft. Also man muss da schon ein gewisses Maß an Frustresistenz mitbringen.
Ja, ich muss mal ganz kurz einwerfen. Das ist nicht nur schwer, weil die Gegner irgendwie schwer sind oder die Sprünge besonders knifflig. Es wird einem echt wenig gesagt, wo man lang muss. Okay, da links ist eine Glocke und da rechts ist eine Glocke. Jetzt such dir mal aus,
Ja.
welchen Weg du gehen willst. Und ich hab's damals ja auch gespielt. Ich bin immer falsche Wege gegangen. Ich bin immer eine Route gegangen, da hat mir dann jemand auf Twitter gesagt, oh, das ist doch die schwere Route. Wusstest du das nicht? Nein, sorry, weil mir das Spiel das nicht sagt.
Das ging mir aber genauso, und ich glaube, es ging wirklich vielen so, dass man nach dem Tutorial, im Tutorial, gut, da hat man nur eine Richtung, die man nehmen kann, aber wenn du dann in der eigentlichen Welt ankommst, dann stehst du erstmal da und guckst dich um und denkst dir, ja, wo gehst du denn hin? Gehe ich da hin? Da ist so ein Friedhof, und da kommen die
Genau,
Skelette an,
der
bam!
Friedhof. Das ist die Route, die ich gegangen bin.
Ja, das war auch eine meiner ersten Routen, und ja, ich bin relativ schnell gestorben. Dann dachte ich mir, okay, irgendwann merkte ich so, es muss einen anderen Weg geben. Dann finde ich eine Treppe nach unten und einen Aufzug nach unten und komme dann, irgendwann begegne ich dann Geistern, die ich erstmal nicht bekämpfen kann, weil man dann noch dafür ein Item braucht. Und ja, dann bin ich da ein paar Mal gestorben, bis ich irgendwann den richtigen Weg entdeckt habe. Oh Gott. Ja, das ist halt Dark Souls. Man muss einfach das Ganze lernen und sich nicht davon abschrecken lassen, wenn man stirbt, und einfach akzeptieren, dass das Sterben zum Spielen dazugehört, und man muss sich so langsam da durcharbeiten und durchbeißen. Und es schadet auch nicht, dann vielleicht ins ein oder andere Wiki mal zu schauen oder sich ein bisschen auch was anzulesen. Also ich sag mal, der zweite Teil ist mir dann doch deutlich einfacher gefallen, nachdem ich dann halt schon so intensiv den ersten gespielt habe. Aber wenn man jetzt wirklich mit dem zweiten Teil anfangen sollte, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich schon mal direkt darauf einstellt, dass man hier und da vielleicht auch mal was nachlesen muss.
Es ist mir ein bisschen zu viel Oldschool. Also, wenn Spiele eines richtig gemacht haben in den letzten Jahren, dann dass sie verstanden haben, den Spieler irgendwie ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen. So dass
Wobei
man.
du, glaube ich, doch noch im letzten Podcast gesagt hast zu Zelda, du möchtest weniger Tutorial.
Ja, ne, ich meine das nicht in dieser Art, sondern dass Spiele intuitiv dem Spieler zeigen, durch gutes Gameplay und gutes Leveldesign, wo es lang geht. Anstatt zu sagen, hier sind 12 Wege und nur einer davon ist für dich am Anfang machbar. das ist Bullshit. Tut mir leid. Und dann lese ich halt so Dinge, die ich halt immer nur von Tim über Twitter mitbekommen habe oder von dir. Dann ist dann irgendwo, kann man denn durch eine Wand springen? Und dahinter ist dann irgendwie ein Bonfire oder sowas. Und dann sagst du dir, wie soll ich das ohne Guide herausfinden?
Ja, das ist die Sache, das macht das Spiel sehr gerne, mit illusionären Wänden dann zu arbeiten. Ich meine, man kennt das ja von den ganz alten Tagen, wo man früher dann auch noch bei den Spielen, wo man von oben auf seinen kleinen Pixel-Charakter geguckt hat und dann auch überall die Wände abgehen konnte und dann auf einmal konnte man durch eine Wand durchgehen. Und das gibt es hier auch. Und tja, wie soll man darauf kommen? Die Sache ist natürlich, am einfachsten ist es, wenn man das spielt und online ist, weil es glücklicherweise ja das System gibt, dass man Nachrichten hinterlassen kann. Und wenn jemand dann mal so eine Wand ausfindig gemacht hat und davor eine Nachricht setzt, dass da entsprechend eine illusionäre Wand ist, dann wird das natürlich einem angezeigt und man kommt dann schnell drauf, dann auch mal da durchzugehen. Aber sollte man dann jetzt offline spielen, hat man natürlich diese Möglichkeit nicht. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, irgendwie ein Guide oder ein Wiki noch zur Hand zu haben.
Klingt alles nach richtig viel Arbeit, wenn man sich mit dem Spiel beschäftigen will, ne? Also ich bin ja jemand, der eigentlich ungern in Spielen irgendwas 2-3 Mal macht, bevor er da weiterkommt oder ganze Abschnitte neu spielen muss. Weswegen ich auch nicht so gern Strategiespiele normalerweise mache, wo man immer so ein Level komplett neu starten muss. Und ja, ich weiß nicht. Mal gucken, was gleich im Video noch gezeigt wird, was du uns da so präsentierst, ob mich das ein wenig überzeugen kann. Immerhin den ersten Teil habe ich seit letzter Woche bei mir auch auf der 360-Platte liegen. Zurzeit gibt's das ja umsonst für Goldmitglieder.
Ja.
Ich werde mal reinschnuppern, aber irgendwie so alles in allem habe ich die Befürchtung für einen Weichei-Spieler, der möglichst gerne an die Hand genommen wird und durch so ein Spiel geleitet wird, ist das nix. Ich weiß es nicht.
Man muss auf jeden Fall Zeit mitbringen und ein bisschen was an Zeit investieren, das auf jeden Fall. Der zweite Teil ist in der Hinsicht, was du sagtest, auch mit den Abschnitten, die man immer wieder neu spielen muss und so, etwas angenehmer, denn von den Checkpoints, das sind in dem Fall Leuchtfeuer, die man aktivieren kann, gibt es im zweiten Teil definitiv mehr, also die kommen in kürzerer Abfolge auch, so dass man, sag ich mal, die Abschnitte, also wenn man stirbt, man muss einen kleineren Abschnitt halt einfach nochmal spielen, das ist halt deutlich angenehmer. Und die Sache, die große Änderung auch im zweiten Dark Souls jetzt, man kann direkt von vornherein, wenn man dann zwei dieser Checkpoints hat, kann man zwischen denen hin und her reisen, per Schnellreise, und jeder weitere Checkpoint, der dann kommt, ist dann auch halt direkt erreichbar. Das war eine Sache, die konnte man sich im ersten Dark Souls dann irgendwann dann ja freispielen mit einem gewissen Fortschritt, aber das hat man hier direkt verfügbar und das macht das Ganze natürlich auch deutlich angenehmer. Also hat man es einmal zu einem Checkpoint geschafft, dann ist er auch immer wieder erreichbar und man kann schnell dann von einem Punkt dann da wieder hin. Und das ist auf jeden Fall sehr angenehm, das finde ich auf jeden Fall ganz nett. Ja, schon mal eine schöne Neuerung, würde ich sagen.
Ja, wo du das Wort schön in den Raum geworfen hast. Ein großes Gemecker hat ja auch wieder stattgefunden, als das Spiel nicht so aussah wie in den Videos.
Ja.
Wie ist dein Eindruck zu der Grafik? Was würdest du sagen?
Ich sag mal, also hier im Video sehen wir ja auch die Xbox 360-Fassung. Die ist schon sehr grob und die Texturen sind sehr matschig. Man muss natürlich sagen, man ist als Dark Souls-Spieler nicht unbedingt die beste Optik gewöhnt, weil auch der erste Teil war jetzt nicht wirklich eine Schönheit. Also ja, ich sag mal, insofern kommt es ja auch dem Ganzen sehr zugute, dass man sich entscheidet, ja jetzt keine intakte Welt zu zeigen, sondern man kommt ja immer wieder durch Ruinen und zerfallene Gegenden und da ist das vielleicht von der etwas schwachen Grafikpower her gar nicht so schlimm, dass das alles so kaputt ist, aber ich hätte gerne schon etwas hübschere Optik. Ich meine, auf dem PC hat man ja jetzt die Möglichkeit, da noch ein bisschen dran rumzumodden, wobei man aber auch auf dem PC das definitiv noch etwas hübscher hat, aber trotzdem, viele Texturen bleiben halt so ein bisschen, ja, matschig einfach.
Aber ich muss sagen, das ist auch so mein erster Eindruck gerade von dem, was ich sehe. Das Spiel mag zwar sehr schwer sein, aber dafür ist wenigstens die Grafik kacke. Also irgendwie.
Es bleicht sich aus, ja.
Es verwöhnt einen nicht unbedingt. Ja, gut. Aber das ist ja das generelle Problem, glaube ich, häufig bei Rollenspielen auf Konsolen, dass irgendwie die Grafik dann doch eher im Hintergrund steht, weil, ehrlich gesagt, selbst Spiele jetzt hier wie in Dragon Age oder so gewinnen jetzt nicht zwingend den großen Schönheitspreis, ne? Also irgendwie scheint dann immer der Speicher und alles schon mit anderen Dingen so ein bisschen belegt zu sein.
Das stimmt. Was man aber auf jeden Fall als ganz großen Pluspunkt in dem Fall diesmal für den PC-Port nennen muss, beim PC, du hast endlich konstant 60 Frames. Es läuft so super butterweich. Ist auf der Konsole leider nicht so. Also wenn man dann auf dem PC umsteigt oder wenn man in die PC-Version gewöhnt ist, dann ist das sehr erschreckend, wenn man merkt, wie langsam die Konsole ist. Das ist unglaublich. Es kommt einem so unglaublich langsam vor.
Hat man da einen spielerischen Vorteil oder Mehrwert raus dadurch, dass das Spiel so flüssig ist, weil das Kampfsystem, glaube ich, ja doch eher actionbetont ist hier in dem Spiel?
Ja, also man kommt mit beidem wunderbar zurecht. Die Sache ist einfach nur, es ist halt ein Trainieren. Ich meine, du musst dann irgendwann das Moveset der Gegner verinnerlicht haben und wissen, zu welchem Zeitpunkt du rollst, ausweichst, blockst etc. Das ist ja alles so eine Timing-Sache halt einfach. Die Sache ist nur, ich habe auf der Konsole angefangen zu spielen, dann habe ich auf den PC gewechselt und dann hatte ich das Timing überhaupt nicht mehr raus und bin dann erstmal ziemlich übel vermöbelt worden, weil ich mich erstmal wieder umgewöhnen musste. Aber hat man sich an eins von den beiden gewöhnt, geht es. Aber wechselt man dann aufs andere, merkt man einfach, okay, es ist ein Unterschied. Aber neben der Sache, dass es sich halt einfach auf dem PC etwas besser anfühlt, hat man jetzt nicht wirklich unbedingt einen Vorteil daraus.
Nur eine kleine Frage, ist der Name Casca eine Anspielung an irgendwas? Oder?
Wenn du den Anime Berserk kennst, dann
okay.
Ja.
Okay. Leider nicht gesehen.
Okay. Hier noch eine Sache zu dem Charaktereditor. Man konnte ja am Anfang sehen, man konnte sich einiges an Klassen aussuchen. Die Sache ist, es ist eigentlich relativ egal, was man sich für eine Klasse aussucht. Also man hat zwar ein etwas anderes Start-Equipment, aber man kann jeden Charakter in jede x-beliebige Richtung, ja sag ich mal, ausbilden. Also ich kann am Anfang einen Krieger nehmen, der dann ein dickes Schwert hat und eine schöne Rüstung, kann ihn aber später noch zum Magier machen. Das ist alles kein Problem. Das bleibt insofern dann einem selbst überlassen, wie man das machen möchte. Ich nehme am Anfang generell immer ganz gerne Kämpfer, weil Magie hat man am Anfang eh noch nicht wirklich zur Verfügung. Das heißt, am Anfang des Spiels geht man eh kämpferisch vor. Das heißt, ich starte eigentlich in der Regel immer irgendwie dann kriegerisch.
Okay, weil ich weiß, dass im ersten Dark Souls das schon ein bisschen Unterschied gemacht hat, vor allem für die Anfangsphase. Dass halt, ich bin halt leider jemand, der immer Offensivklassen spielt. Mhm. Und ich habe gemerkt, als Krieger komme ich gar nicht voran und später habe ich dann mit dem Magier auf Hinweis von Anton oder so gespielt.
Ja.
Und konnte dann schön aus der Entfernung immer Feuer zaubern, auf die Gegner schleudern. Und das hat mich dann doch ein bisschen weitergebracht als mit meinem Krieger, weil ich mit dem Kontern einfach nicht klarkomme. Ich habe das Timing dafür nicht raus. Und meine Strategie war es dann halt mit dem Krieger oft einfach wegzurollen, wenn die Gegner angreifen und dann wieder zurückzurennen.
Ah, okay. Ja, das ist auch so eine Sache, die man auch erstmal rauskriegen muss, bei welchen Schlägen es sinnvoller ist, wirklich zurückzurollen, oder meist ist es viel interessanter, zur Seite zu rollen, gerade wenn dann ein Schlag von oben kommt, weil dann stehst du ja auch direkt wieder am Gegner ran und kannst direkt wieder angreifen. Also das ist so ein Ausprobieren. Aber die Sache ist, ich spiele ganz gerne Krieger, aber ich habe auch gerne zur Absicherung noch ein Schild dabei. Also ein Schwert jetzt in beide Hände zu nehmen, um zwar dann stärker zuzuschlagen, mache ich aber dann eigentlich eher ungerne, einfach weil ich doch ganz gerne auch die Defensivmöglichkeit habe. Also ein gutes Schild zu haben, das habe ich ganz gerne. Das gibt mir einfach so einen Sicherheitsschub, den habe ich doch ganz gern in Dark Souls.
Ja, zum Charaktereditor. Ich find's schade, dass so viele Spiele immer so einen mageren Charaktereditor haben. Ich habe jetzt das Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U runtergeladen mit Mario Kart 8 zusammen.
Mhm.
Und das hat auch so einen lächerlichen Charaktereditor mit so 5 Gesichtern und 10 Frisuren. Und da sollst du dir dann halt einen einzigartigen Charakter von schaffen. Super.
Ja, okay. Gott. Jetzt kommt hier gleich übrigens, also das war jetzt der ganze Anfangsabschnitt, wo dir so ein bisschen was erklärt wird zur Spiel, zur Welt. Aber jetzt kommt gleich ein Schnitt. Da wechsle ich, das ist dann ein paar Stunden weiter im Spiel, nämlich im New Game Plus. Und dementsprechend ist der Charakter auch ein bisschen weiterentwickelt. Dann kann ich nämlich ein bisschen mehr zeigen, weil jetzt mit dem Charakter durchs Tutorial zu gehen, komplett wäre jetzt ein bisschen langweilig, deswegen gibt's gleich einen Schnitt und ist zwar der gleiche Charakter, aber dann im New Game Plus und dann kann ich auch ein bisschen was zeigen.
Was ja, heißt New Game Plus?
Die Sache ist, bei dem Spiel, wenn man es durchgespielt hat, das war schon im Dark Souls 1 so und ich glaube bei Demon's Souls war es auch so, wenn man es durchgespielt hat, steht man wieder am Anfang des Spiels, man hat immer noch das ganze Equipment, man hat sein Level, aber man fängt das Spiel nochmal von vorne an. mit dem Unterschied, dass die Gegner einfach stärker werden. Die teilen mehr aus, die halten mehr aus, aber ansonsten bleibt es sich gleich und man kann halt weiter leveln und entsprechend dann nochmal durchs Spiel laufen.
Hm.
Das, ja, war ganz nett, habe ich auch durchaus gerne benutzt, aber bei Dark Souls 2 hat man das ein bisschen raffinierter gemacht. Wenn man dann im New Game Plus ist, wird das Spiel noch ein bisschen bereichert mit einerseits Equipment, was man dann nur ab New Game Plus finden kann. Und vor allen Dingen haben die noch ein paar neue Gegner platziert und es gibt so kleine Events, die auch nur im New Game Plus stattfinden. Also die haben diesmal den Wiederspielwert auf jeden Fall deutlich erhöht, weil am Anfang war es, oder beim Vorgänger war es dann halt wirklich nur so, die Gegner sind ein bisschen stärker und du hast halt deine Ausrüstung und dein Level halt von vorher noch.
Klingt so ein bisschen nach Diablo vom Prinzip her, ne?
Ja.
Einmal und was durch, jetzt wieder von vorn.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, was auch eine ganz angenehme Änderung ist, wenn du hier das Ganze durchspielst, also den letzten Boss platt machst, wechselst du nicht sofort ins New Game Plus, sondern du kannst noch, sag ich mal, die Option nutzen, die Welt noch zu erkunden, Gegenstände zu farmen oder keine Ahnung was und dann auf Knopfdruck dann wechseln, während das im Vorgänger noch so war, dass wenn du den Endboss platt gemacht hast, kamen dann die Credits und dann standest du wieder am Anfang vom Spiel. Und das ist hier ganz angenehm, dass wenn du noch irgendwas machen möchtest, kannst du das auf jeden Fall noch alles erledigen.
Ist das jetzt das New Game Plus, oder?
Genau.
Okay.
Deswegen, man sieht... Was bitte?
Nee, ich wollte fragen, wie kurz ist denn das Spiel, dass man das durchspielt und dann nochmal spielt? Oder ist das...
Kurz, ja. Das ist so eine Sache. Ich glaube, mein allererstes Durchspielen hat 40 Stunden gedauert. Da habe ich bei weitem aber noch nicht alles gemacht, weil ich halt noch nicht so viel herausgefunden hatte.
Das verstehe ich auch nicht. Also, es ist ja schön und gut, dass man da neue Events und alles bekommt, aber, weißt du, ich habe halt nicht 80 Stunden mal Zeit.
Ja.
Nee, in der Zeit kriegt man ja 8 andere Spiele als 10 Stunden durchgespielt.
Ja,
sicherlich,
ja.
Eine Frage, wo man seine Prioritäten hinsetzt, aber
ja.
Okay.
Definitiv.
Auch das eher für die Die-Hard-Fans, okay.
Das definitiv. Also mittlerweile bin ich so, wenn ich normal locker durchlaufe und versuche alles zu machen, bin ich so bei 15 Stunden angekommen. Man kann natürlich das Ganze noch deutlich schneller machen. Hier zeige ich einmal so beispielhaft, wie das Tutorial funktioniert. Das sind diese Nebeltore, die meistens ja dann auch schon andeuten, dass da ein Boss hinter ist. In dem Fall sind es halt einfach die unterschiedlichen Tutorial-Gebiete. Und diese Steintafel, die man da sieht, wenn man die dann ja sich anguckt, dann steht da drauf, von wegen drücke die Taste, um den Schlag zu machen, drücke die Taste, um zu rollen. Und was ich am Anfang mit der Fackel gezeigt habe, ist ein Feature, was sie ganz toll angekündigt haben, dass das Spiel jetzt ganz viele dunkle Ecken hat und wo man nur mit Fackelschein weiterkommt. Und eine Fackel in der Hand zu haben, hat natürlich das Problem, dass ich zum Beispiel auf ein Schild dann verzichten muss. Die Sache ist, die Bedeutung von Fackeln...
Gibt es kein Flammenschwert oder sowas?
Gibt's auch, aber die Fackel sollte eigentlich so, ja, sag ich mal, so ein dickes Atmosphäre-Plus schaffen, aber es ist tatsächlich so, dass es kaum Gegenden gibt, die wirklich so dunkel sind, dass ich eine Fackel brauche. Also da braucht man jetzt gar nicht mit dem Gamma-Wert oder so rumspielen, also man kommt meist ohne Fackel wunderbar zurecht. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen witzlos. Also in Dark Souls 1 gab es tatsächlich ein Gebiet, das Gigantengrab hieß es, meine ich. Das war so extrem dunkel, dass man entweder so eine Laterne brauchte oder einen Zauber, sonst hatte man überhaupt keine Chance, irgendwas zu sehen. Aber sowas gibt's hier überhaupt nicht. Also dafür, dass sie das so schön angekündigt haben und auch mit ihren... Ich meine, die ersten Videos haben ja auch gerade, was die Optik angeht, noch einiges mehr versprochen. Auch die ganzen Lichtspielereien mit dem Fackelschein und so, da haben sie ja auch deutlich zurückgedreht. Was ein bisschen schade ist und die Fackeln haben dadurch ein bisschen an Bedeutung verloren. Also durch das Fackellicht kann man durchaus, wenn es eine hell erleuchtete Gegend ist, mit einem Bogen kann man ein Lock-on-Feature nutzen. Die Reichweite dafür ist ein bisschen größer, wenn es ein helles Gebiet ist, aber ja, finde ich, ist jetzt nicht wirklich ein großer Verlust, wenn man es nicht hat.
Dieses starke Tearing, was man hier sieht, das liegt aber wahrscheinlich am Capturen, oder ist das im Spiel auch so?
Nee, das ist vom Capturen gekommen. Das ist im Spiel tatsächlich nicht so. Das ist das Capturen und Runterrechnen. Und mittlerweile ist ja auch meine Capture-Box kaputt. Das spielt da auch noch ein bisschen mit rein.
Okay, ja gut. Ist ja meistens immer, wenn es nicht das eigentliche Spiel ist, dann bin ich ja schon beruhigt, weil das nervt immer.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also es sieht zwar nicht schön aus, aber das ist tatsächlich etwas, das durch das Aufnehmen einfach gekommen ist. Und was man da eben gesehen hat, was ich zeigen wollte, dass das Vogelnest, was da oben ist, das kennt man schon aus den Vorgängern. Man kann dort Items tauschen. In dem Fall ist es dann halt zufällig, wenn ich einen Stein abgebe, was genau ich dafür bekomme, je nachdem, wie hochwertig der Stein ist, den ich da reinlege, bekomme ich aus einem etwas höheren Grad dann ein Item zurück, aber es gibt dann halt einen Zufallsmechanismus, was genau ich bekomme. Habe ich selten genutzt, fand ich relativ uninteressant. Das war in den Vorgängern durchaus interessanter, weil man da an wirklich einige sehr nette Items gekommen ist. Hier finde ich, ist es vernachlässigbar irgendwie. Das finde ich ein bisschen schade.
War das auch nicht das Spiel, wo du gesagt hast, dass man mit dem linken Stick springt?
Haben das Springen ein bisschen abgeändert. Also im Vorgänger war es so, dass ich mit der Rennentaste, wenn ich die beim Rennen nochmal gedrückt habe, ist der Charakter gesprungen. Das war auch eine Sache, es hat ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Ja. Und hier kann man auf die alte Steuerung, glaube ich, auch wieder umschalten. Aber standardmäßig ist es so, dass wenn du dann mit B rennst, dann wenn du den Stick eindrückst, springst du. Und ich sag mal, das ist auch so nicht wirklich eine Verbesserung. Also das funktioniert auch nicht so gut. Also das die B-Variante, also mit dem gedrückt halten und dann mit dem wieder antippen zum Springen, fand ich nicht ideal. Aber das mit dem Stick finde ich auch nicht so perfekt. Ich weiß nicht, irgendwie kriegen die das nicht hin, dass ich damit glücklich werde.
Hier ist schon wieder so ein Ding, das hätte ich wahrscheinlich selbst nicht gesehen, dass man da runter kann.
Ja, das war einer der Gründe, warum ich das hier jetzt gezeigt habe. Das habe ich auch nicht beim ersten Mal direkt gerafft, dass man das kann. Das hat auch ein bisschen gedauert. Das Schöne ist aber, hier kriegt man das Fernglas und das Fernglas ist nicht nur schön, um sich weit entfernte Dinge anzugucken. Mit dem Fernglas kann man eine tolle Sache machen, wenn man nämlich Magier ist, dann kann man das nutzen, um in die Ego-Sicht zu schalten und damit kann man ja fast schon snipern mit den Zaubersprüchen.
Zaubersniper, okay.
Ja, das ist praktisch.
Wobei die Grafik jetzt hier draußen schon wieder deutlich schöner ist als eben in der Höhle, finde ich. Mag jetzt durch das Video vielleicht ein bisschen verfälscht sein, aber so die Weitsicht und so ist schon sehr schick. Ich finde, da kriegt man ein gutes Gefühl für die Spielwelt, wenn man das so sieht.
Ich finde, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt ein paar Gegenden, sind echt wirklich traumhaft schön. Und dann gibt es aber so ein paar Höhlensysteme, das ist dann einfach nur ein grauer Tunnel und ja, wirklich einfach gar nichts an Details. Also es gibt solche und solche Gegenden. Ein paar sind wirklich hübsch anzuschauen. Und diese Dame hier, die man sieht, ist extrem wichtig. Denn man hat sich jetzt dazu entschieden, wieder den Demon's Souls Weg einzuschlagen. Man hat es bei Dark Souls so gemacht, wenn man aufleveln wollte, konnte man als Leuchtfeuer gehen, hat seine Punkte verteilt, fertig. Hier muss ich jetzt, wenn ich aufleveln möchte, jedes Mal zu dieser guten Dame zurücklaufen, mit ihr quatschen und sagen, ich möchte aufleveln. Da haben sich auch einige drüber aufgeregt, weil es ist natürlich auch so ein bisschen doof, weil es natürlich ein bisschen Zeit kostet, halt jedes Mal hierhin zurückzugehen. Ich meine, klar,
die steht wirklich nur an dieser Stelle.
Ja. Es gibt natürlich das Schnellreisesystem, keine Frage, aber trotzdem ist es so ein bisschen blöd, wenn du jedes Mal gezwungen bist, Schnellreise dahin, Ladebildschirm und gerade auf den Konsolen dauert das Laden verdammt lange. Auf dem PC ist das ja noch angenehm von den Ladezeiten her, aber auf den Konsolen ist das schon, finde ich, etwas sehr störend.
Aber komm, wenn das Spiel insgesamt 40 Stunden dauert, sind die 5 Minuten, glaube ich, auch drin, ne?
Um eben mal rein. Sag das mal einem armen Speedrunner, der auf den wirklich für jede Sekunde zählt irgendwie.
Ja.
Nee, und was man hier machen kann, das ist auch so eine Änderung, die ist ein bisschen seltsam aufgenommen worden. Ich verstehe auch nicht so ganz die Entscheidung. Die Sache ist, bei Demon's Souls war es so, man hatte verbrauchbare Items, um Lebensenergie aufzufrischen. Dann hat man sich in Dark Souls gesagt, wir machen ein neues System. Du gehst ans Leuchtfeuer, dann kriegst du eine bestimmte Anzahl an Heiltränken, immer auf eine bestimmte Anzahl aufgefüllt. Die verbrauchst du und am nächsten Leuchtfeuer kannst du dann entsprechend wieder hingehen und die dann wieder auffüllen lassen. Und diesmal hat man so ein Kombisystem gemacht. Man hat einmal diese Flaschen, die sich immer wieder am Leuchtfeuer auffüllen, und einmal diese verbrauchbaren Items. Allerdings zum Spielstart hat man nur eine Flasche. Das ist nicht unbedingt sehr hilfreich. Also gerade am Anfang ist man auf die verbrauchbaren Items angewiesen. Später kann man aber auch super mit den Flaschen arbeiten. Ich verstehe irgendwie nicht diesen Kombi-Weg, den man da irgendwie gegangen ist, irgendwie versuchen, beides unter einem Hut zu bringen. Also ich finde, man hätte das einfach mit den Flaschen so wie vorher lassen können.
Ja, ich muss ja auch nochmal sagen, das sah gerade traumhaft aus.
Ja, nun, die Grafik ist ganz gut. Und das liegt nicht an der Frau im praktischen Leder ja. Oberteil beziehungsweise BH. Der ist
ja, ich wollte
so gut wie der Kettenhemd-Bikini, den ist, der auch sehr beliebt ist in Fantasy-Welten, gerade bei
Ich wollte so ein bisschen diesen japanischen Rollenspielweg hier nochmal bringen, so von wegen Rüstungen, die einfach nur gut aussehen, aber eigentlich nichts bringen. Aber ich wechsle nachher wieder, weil ich möchte ja auch nicht unnötig oft sterben.
Ist das nicht in japanischen RPGs immer so, je weniger eine Frau anhat, desto stärker gerüstet ist sie?
Ja, ja. Aber das Schöne ist, bei auch hier wieder bei Dark Souls 2, die ganzen Gegenden, die man sich angucken kann, dann auch mit dem Fernglas, da kann man auch überall dann hinlaufen.
So, und jetzt kommt ein Ding. Ich habe dir nämlich vor dem Dark Souls Podcast bewusst ein Video geschickt von dem guten Matthew Mathosis. Und der hat ein Video gepostet, wo er gesagt hat, Dark Souls 2 macht ein paar Dinge irgendwie falsch im Gegensatz zu Dark Souls 1. Und einer seiner Kritikpunkte war unter anderem, dass halt der Übergang zwischen den verschiedenen Welten nicht mehr ganz so gelungen ist. Das heißt, wenn man jetzt, es gibt irgendwie so einen Turm und da ist ein Fahrstuhl drinne und wenn man den Fahrstuhl runterfährt, ist man plötzlich in einem Höllenlevel und den hat man halt von außen nicht gesehen. Das ist dann plötzlich einfach da. Und die Übergänge sollen in Dark Souls wohl besser gewesen sein.
Ja, das ist das berühmteste Beispiel, was du gerade gebracht hast. Es gibt eine Gegend, die ist auch komplett mit Gift umhüllt und die ist auch echt nicht schön. Und da ist so eine Windmühle und man sieht die auch von außen und man ist später wirklich im Dach und da kann nichts da drüber sein, weil du hast es von außen gesehen und dann fährst du mit einem Aufzug nach oben und landest auf einmal in irgendwelchen Lavahöhlen.
Okay.
Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Also man fragt sich, wie soll das Ganze funktionieren?
Das soll nämlich im ersten Teil besser funktioniert haben mit den Übergängen.
Ja, und das ist somit das berühmteste Beispiel. In der Dimension gibt's halt nur das eine Ding. Was mir aber auch aufgefallen ist, irgendwie, es fühlt sich von den Distanzen her falsch an. Also wenn du dann hier in Majula stehst und siehst weit in der Ferne, boah, diesen Turm, wann werde ich da irgendwann hinkommen? Und gehst um zwei Ecken, auf einmal bist du da. Und du fragst dich, wie soll das irgendwie funktionieren? Das passt irgendwie von den Verhältnissen her nicht. Und das,
du bist doch DSA-Spieler, das sind sogenannte Trollpfade.
Ja.
Magische, so Art Wurmlöcher.
Und ich finde, irgendwie hat das bei Dark Souls 1 wesentlich besser geklappt von der Welt her. Ich fand, die war einfach glaubhafter, was das angeht. Also da hatte man das Gefühl, das kann wirklich alles so zusammenhängen. Und hier funktioniert es nicht ganz so optimal. Also ich würde es nicht unbedingt jetzt als ganz schlimmen Kritikpunkt aufnehmen wollen, aber es stimmt schon, dass die Welt in Dark Souls 1 ein bisschen besser aufgebaut war.
Ja, der Punkt von dem, das Video werde ich auch verlinken von dem Matthew.
Gerne, das ist gut auch.
War halt, dass Dark Souls 2 ist keineswegs ein schlechtes Spiel. Das hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt, er ist enttäuscht gewesen, weil das Dinge falsch macht, die Dark Souls 1 richtig gemacht hat. Und dass sich das in einigen Dingen halt wie ein Rückschritt anfühlt irgendwie. Das Level-Design soll auch nicht ganz so toll sein. Irgendwie Räume wiederholen sich entweder oder sind ein bisschen uninspirierter gestaltet. Kann ich selbst nicht zu sagen, weil ich Dark Souls 1 halt nicht so weit gespielt habe und Dark Souls 2 gar nicht. Wie sind so deine Eindrücke zum Level-Design allgemein?
Das funktioniert eigentlich meistens recht gut, wobei man aber auch sagen muss, dass viele Areale relativ klein wirken. Also ich fand irgendwie, was Areale auch angeht, die waren oder kamen mir gerade im ersten Teil teilweise auch deutlich größer vor. Und ich weiß nicht, hier habe ich manchmal so das Gefühl, du gehst durch zwei Räume und auf einmal ist dieses Setting, was du gerade ganz interessant fandst, schon irgendwie wieder vorbei.
Okay.
Hättest du da gerade ins Wasser fallen können? Sind da so so quasi Barrieren oder?
Ich hätte ins Wasser fallen können und wäre ich ins tiefe Wasser gefallen, dann wäre ich auch tot gewesen.
Das zeigt uns jetzt.
Das ist interessant, weil ich habe da hinten irgendwas leuchten sehen. Genau das.
Ja, okay. Da gehe ich auch hin. Von der Seite ist die sichere Variante. Man kann aber auch problemlos hier rüberspringen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich wollte jetzt keine unnötigen Risiken im Video eingehen. Deswegen habe ich hier die Safe-Variante genommen. Man kann halt außen rumgehen dahin. Aber das muss man natürlich beim Spiel sagen. Also wenn irgendwo ein zu tiefer Abgrund ist oder wenn irgendwo tiefes Wasser ist, dann bist du halt tot. Gerade was Wasser angeht, hier ist es wie in so vielen anderen Videospielen auch. Man kann natürlich nicht schwimmen. Was natürlich auch aber irgendwo auch Sinn macht, wenn man eine schwere Rüstung anhat, dann geht man halt unter wie ein Stein. Aber selbst wenn ich jetzt keine Rüstung anhätte, könnte ich leider nicht schwimmen. Das ist
666. ein Zeichen.
Wobei die Gegner so ein bisschen aufploppen, zumindest sah das gerade so aus, ne? Die erscheinen so relativ spontan in der Landschaft, kann das?
Die eigentlich nicht, die Sache ist allerdings, durch den Grafikmatsch gehen die so ein bisschen unter. Ich finde, auf dem PC kann man die deutlich besser ausmachen. Es gibt aber auch viele Gegner, die dann erstmal so tun, als wären sie tot, am Boden liegen, sodass man die kaum sieht und plötzlich stehen sie dann auf und greifen dich an. oder die wurden vom Level-Designer halt geschickt hinter eine Ecke versteckt, sodass man die nicht direkt sieht oder erhöht irgendwo platziert. Aber es ist schon so, dass man die auf relativ weite Distanz sieht. Es gibt aber einige wenige Areale, die wirklich so groß sind, dass man merkt, dass sie erst irgendwann ins Spiel aufploppen. Das ist aber hier eigentlich noch nicht der Fall.
Da? Der war ja vorher schon mal nicht da, oder nicht?
An dem bin ich vorbeigelaufen, der lag da tatsächlich. Das würde ich dir jetzt gerne nochmal irgendwie zeigen wollen, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig.
Warum liegen die da? Was bewachen die da mit 80 Mann?
Was bewachen die mit 80 Mann? Ja, das ist natürlich so die Sache. Also in dem Fall geht es ähnlich wie auch im Vorgänger darum, dass ich bestimmte Bossseelen sammeln muss und ich bin gerade auf dem Weg zu einem Gebiet, was mich da entsprechend dann auch wieder weiterbringt, aber...
Bekommen wir auch einen Boss zu sehen noch in dem Video, oder?
Leider keinen der ganz großen. Das hätte so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich habe das auch unterschätzt, wie lange man braucht für einen, um da wirklich hinzukommen.
Okay.
Da hätte ich doch vielleicht noch ein bisschen schneller sein müssen.
Wieso bekommt Twilight Princess das nicht hin, dass man blödes Zeug irgendwie hochklettert in menschlicher Geschwindigkeit?
Ja.
Aber Dark Souls mit seiner schweren Rüstung bekommt das hin.
Das Schöne ist, mein Freund. Es verbraucht zwar ein bisschen Stamina, aber du kannst auch den Sprintknopf nutzen, um deine Leiter schnell hochklettern zu können. Und wenn du runter willst, kannst du auch einfach dich runterrutschen lassen. Das ist so angenehm. Ich nutze es einfach verdammt gerne.
Und noch schnell einen Heiltrank.
Ja, da habe ich überlegt, ob ich das probieren soll, darüber zu springen, aber ich dachte mir, nee, ich lasse es. Es gibt diesbezüglich auch noch eine Rüstung, die einem ermöglicht, da irgendwie noch weiter zu springen, aber die habe ich jetzt nicht.
Wusstest du, dass die Gegner kommen oder hast du sie gesehen? Weil ich war doch gerade ein bisschen überrascht.
Nee, ich wusste, dass die kommen. Okay. Ich bin aber auch schon mehrmals in die Reihen gelaufen. Die einzige Sache, warum ich auch hier hochgehe, normalerweise, hier ist nicht wirklich was Wichtiges, also nicht, wenn man im New Game Plus ist. Ansonsten ist es vielleicht noch interessant, hier hochzugehen, aber ich gehe ja auch nur hin, weil der Bogenschütze hier ist und das ist verdammt nervig, wenn er dich die ganze Zeit beschießt.
Okay.
Wobei, das sah gerade cool aus. Du hast den, glaube ich, mit dem Schild abgeblockt und dann war der Pfeil im Schild stecken geblieben und dann hast du ihn umgemetzelt. Cool.
Ja, für einen Moment bleiben auch Pfeile durchaus stecken, also wenn du die mit dem Schild auffängst. Oder auch wenn ein Gegner eine Axt oder so nach dir wirft, die bleibt auch erstmal im Schild stecken, was allerdings ein bisschen komisch aussieht.
Im Idealfall bleibt die im Schild stecken.
Ja. Vor allen Dingen, wenn das dann so ein riesiger Gegner ist, wo die Axt ja zweimal größer als du bist und die bleibt dann im Schild stecken und dann nimmst du das runter und dann versinkt so ein Teil der Axt dann im Boden. Das sieht dann ein bisschen seltsam aus, aber okay.
Auf Twitter habe ich hin und wieder was von Faskillen mitbekommen. Da gab es ja auch eine große Diskussion zwischen dir, Tim, und noch wem, glaube ich. Dass das möglich ist oder dass das nicht möglich ist. Wie ist so deine Meinung dazu mit dem Aufleveln? Kann man sich Faskillen oder...
Bei Dark Souls 2 finde ich weniger als noch beim ersten Teil. Ich muss sagen, hier wird man im Spiel so zugeschissen irgendwann mit Seelen, dass selbst wenn du einen Weg einschlägst, der nicht ideal ist, du immer noch die anderen Werte wieder so hoch pushen kannst, dass es nicht der Rede wert ist. Aber auf der anderen Seite gibt es hier auch noch ein Item, womit du dich komplett wieder resetten kannst und nochmal von neu skillen. Durch das Item hast du sowieso überhaupt keine Gefahr mehr, hier irgendwie in eine Skillfalle zu laufen. Beim ersten Dark Souls fand ich schon, war es möglich, sich ein bisschen zu verhauen. Zumindest wenn man komplett auf ein Attribut gegangen ist, weil man sich am Anfang gesagt hat, ich mache jetzt hier den Krieger, gehe komplett auf Stärke und irgendwann hast du dir gesagt, ich würde ja schon gern so ein bisschen Magie auch noch nutzen können. Aber das war dann eigentlich schon wieder uninteressant, weil da dann die Werte dann noch so hoch zu pushen, dass du das sinnvoll nutzen kannst, war dann einfach zu kostspielig, weil die Sache ist, je weiter du kommst von deinem Level her, desto teurer wird es, dich aufzuwerten. Und du kommst dann halt irgendwann in eine Region, das ist dann halt kaum noch schaffbar.
Okay. Aber die haben das ein bisschen balanciert für den zweiten Teil. Das ist gut zu wissen.
Ja, vor allen Dingen halt mit dem Item, dass du dich halt wieder resetten kannst. Also du kannst wirklich absolut Mist bauen und danach halt nochmal alles wieder rumreißen. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm, sehr einsteigerfreundlich. Also ich finde auch in vielen anderen Belangen ist vielleicht sogar sinnvoller, mit dem zweiten Teil dann hier einzusteigen. Und hier habe ich eine Bosswaffe und man konnte eben sehen, diese komische Druckwelle, das ist so eine Spezialfähigkeit. Also das haben manche Bosswaffen, dass die irgendeinen besonderen Effekt noch haben.
Okay.
Das ist so ein kleines, ja, optisches Gimmick nicht nur, sondern man kann damit auch ein bisschen Fernkampf theoretisch betreiben mit dieser Druckwelle, aber das, ja.
Bekommst du die Bosswaffen automatisch nach jedem Bosskampf oder musst du dafür was Bestimmtes machen beim Bosskampf, dass du die freischaltest?
ich sag mal, bei Dark Souls 2 ist es relativ einfach. Du kriegst eine Seele von dem Boss, wenn du den erledigt hast. Und da gibt's zwei NPCs im Spiel. Da kann man die Seelen eintauschen. Da musst du ein bisschen dann was für bezahlen. Und dann sagst du, hier, ich gebe dir die Bossseele von sowieso. Und dann kriegst du dafür entweder das, die Waffe vom Bossgegner oder das Schild vom Bossgegner, je nachdem, was er halt hatte. Und das kannst du dann halt eintauschen.
Ja, okay, weil es gibt ein paar Spiele, mir fällt jetzt leider nicht das Beispiel ein. Ich habe letztens irgendwas gespielt, oder ein Let's Play dazu gesehen, das kann auch sein. Mhm. Da schaltet man halt, Monster Hunter. das ist das Ding. Da schaltest du bestimmten Loot frei, wenn du bestimmte Dinge beim Boss machst. Zum Beispiel, wenn du ihm die Flügel abschneidest, ja, oder ihm halt den Schnabel abschnibbelst. Und das gibt dir dann besonderen Loot, weil du halt eine optionale Aufgabe während des Bossfights gemacht hast.
Und
das,
ja, und da ist der Punkt, wo wir dann zu Dark Souls 1 kommen. Da war das nämlich tatsächlich so, dass es einige
Gegner... Eigentlich finde ich das ziemlich cool, ja, weil dich das anspornt, dich halt... ja, noch ein bisschen mehr auf dein Skill und deine Technik zu achten.
Ja, genau. Also es gab bei Dark Souls 1 wirklich extrem viele Gegner. Wenn du den Schwanz abgeschlagen hast, dann hast du irgendeine tolle zusätzliche Waffe bekommen. Da gab es ganz zu Anfang, ist auch ein Ding, was gerne genannt wird, gab es halt einen Drachen auf einer Brücke. Den konntest du ganz zu Anfang zwar nur schwer bekämpfen, aber was relativ einfach war, nämlich seinen Schwanz abzuschlagen. Und dann hast du nämlich ein saucooles Schwert bekommen, womit der Anfang... ja, tausendmal leichter dann war. Und entsprechend gab es aber auch viele Gegner, wo man dann sowas machen konnte, auch wenn es verdammt schwer war und ein bisschen was an Geschick erforderte. Und die andere Sache war allerdings auch, wenn man sich die Bosswaffen machen wollte, noch im Vorgänger, dann war das ein klein bisschen schwieriger. Man konnte nicht einfach hingehen und sagen, hier ist die Seele, gib mir bitte die Waffe. Du musstest dann eine bestimmte Waffe haben, mit, glaube ich, sogar noch einem bestimmten Level. Und dann musstest du die Bossseele haben und beides beim Schmied dann vorzeigen. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich dir jetzt das und das draus. Das war noch ein bisschen schwieriger. Und vor allen Dingen musste man erstmal herausfinden, mit welcher Waffe kann ich überhaupt die Bossseele kombinieren. Das ist hier auf jeden Fall stark vereinfacht worden. Auch das Crafting-System generell ist hier stark vereinfacht worden. Es gibt jetzt kaum noch Ressourcen, die man braucht, um seine Waffen aufzuwerten. Im ersten Teil war das doch schon ein bisschen umständlicher dann, was man dann alles an Items brauchte. Und gerade bei Demon's Souls war das wohl ohne Wiki eigentlich kaum möglich.
Dann haben die Entwickler ja eigentlich Wort gehalten, weil sie ja gesagt haben, sie wollen vieles vereinfachen. Findest du, dass es zu stark gestreamlined wurde? Oder ist das so im richtigen Rahmen, deiner Meinung nach? Oder ist das so halb-halb?
Ich würde mir ein paar andere Dinge wünschen, die sie vielleicht ein bisschen streamlinen könnten. Also es gibt ja diese Sache, es gibt in dem Spiel die Covenants. Und das sind so Bündnisse, die man mit bestimmten Gruppierungen eingehen kann. Die geben einen Boni, bedeuten aber auch gewisse Pflichten für dich. Es gibt zum Beispiel einen ganz berühmten Covenant, den wahrscheinlich fast jeder kennt. Das sind die Sunbros. Die sind auch recht beliebt. Das ist so ein schöner Covenant, den man beitreten kann, wenn man mit anderen Mitspielern zusammenspielen möchte. Weil wenn du denen hilfst, das ist halt einfach deine Pflicht, um dann die Belohnung zu bekommen. Du musst denen dann helfen, mit denen zusammen zum Beispiel einen Bossgegner platt machen. Dann kriegst du Medaillen und die kannst du dann irgendwann gegen tolle Sachen eintauschen. Und so gibt's für verschiedene Dinge dann halt diese Bündnisse, die du eingehen kannst. Es gibt welche, die sind dann interessant, wenn du andere Spieler ärgern möchtest, also gegen die spielen möchtest. Es gibt auch ein paar, sag ich mal, Bündnisse, die du eingehen kannst, um im Solospiel irgendwas zu erreichen oder dir sogar zu erschweren, wenn du willst. Also die Sache ist allerdings nur das, was ich mir da wünschen würde, ein bisschen mehr Erklärung. Also wenn du dann zu einem Typen kommst und er sagt dir dann, ja, möchtest du dem und dem Bündnis dann beitreten, dann ist es manchmal doch schwer herauszufinden, was genau das für dich bedeutet oder was du daraus für einen Vorteil ziehen kannst.
Okay.
Da gibt es zum Beispiel ein Bündnis, was man direkt am Anfang eingehen kann, was dir das Spiel ja erschwert, indem du von mehr NPCs im Spiel angegriffen wirst, von ein paar zusätzlichen, und auch keine Hilfe mehr beschwören kannst und so weiter. Zwar sagt das Spiel irgendwie, deine Reise wird schwerer, aber es sagt dir halt nicht so direkt, was passiert. Das findest du dann halt irgendwie im Spiel dann halt heraus.
Und das kriegst du relativ am Anfang?
Ja.
Super.
Ja. Also wenn du in der Anfangsstadt in Majula, wo wir vorhin waren, wo die Dame zum Aufleveln ist, da gibt es so eine Art Tafel etwas abseits des Weges und da kannst du dann diesem Bündnis beitreten. Ja, da kannst du dann halt Pech haben. Und was ich hier jetzt übrigens gemacht habe, ist der erste wirkliche Quest, sage ich mal, in dem Spiel. Dieser Schmied hier arbeitet erst dann für einen, wenn man hier seinen Shop aufschließt, aber man braucht den Schlüssel und den hat man eben bei der Händlerin dann kaufen können, wo ich vorhin war. Und damit hat man den Schmied dann verfügbar.
Aber vorher raubst du ihn noch aus.
Ja, natürlich, das gehört sich so. Also wie auch bei Zelda man dann immer in die Häuser reingeht und alle Truhen beziehungsweise Urnen dann kaputt macht, um an Rubine zu kommen.
Ist das Spiel so rollenspielmäßig dann so ein bisschen stimmig? Warum hatte jetzt die andere den Schlüssel von seinem Laden? Hatte der Spielschulden oder irgendwie sowas? Gehen die darauf ein oder ist das einfach, weil es so ist?
Nicht wirklich. Also ich könnte es dir nicht sagen, warum ausgerechnet sie ihn jetzt hat. Ich glaube, er sagt nur irgendwie, dass er sich ausgesperrt hat und hat jetzt den Schlüssel nicht. Man kann sich da jetzt alles Mögliche zusammenreimen. Okay. Ich finde, das ist auch bei Dark Souls 2 etwas schwerer, sich irgendwie die Geschichte darum zusammenzustricken. Das ging doch im ersten Teil deutlich angenehmer, weil mehr Hinweise gestreut wurden. Ich finde, hier gibt einem das Spiel nur wenig Hinweise, um bestimmte Dinge dann zu verstehen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo man vielleicht sogar dann auch wieder sagen muss, dass der erste Teil seine Vorzüge hat. Zumindest was das halt geht, auch wie die Welt aufgebaut ist, dass das ein klein bisschen stimmiger wirkt. Und hier haben wir wieder diesen Fall, der Gegner sitzt da friedlich und wenn ich jetzt an ihm vorbeigegangen wäre, hätte er mich mit großer Sicherheit angegriffen, wäre er mir in den Rücken gefallen.
Ja.
Alles so Schläfer, ne? Geht man vorbei und zack.
Ja. Da, der liegt da wieder auf dem Boden und der macht wirklich überhaupt nichts, außer ich möchte da an das Item dran und dann haben wir ihn gleich und er steht auf. Das machen die Gegner wirklich hier mit Vorliebe.
Kann man die dann aber trotzdem vorher schon angreifen, bevor die aufstehen, oder?
Man kann, wenn man eine größere Waffe hat und so richtig schön mit Schmackes auf den Boden haut, dann kriegt man die eigentlich auch schon ganz gut beschädigt. Die Sache ist, was das Kämpfen angeht, es gibt einige nette Sachen, die man machen kann als Nahkämpfer. Wenn man im richtigen Winkel hinter denen steht, kann man zum Beispiel einen Backstep ausführen. Das ist nochmal ein Angriff, der richtig viel Schaden macht. Dann wird eine besondere Animation abgespielt. Der Gegner geht dann meist dann auch erstmal danach zu Boden. Dann gibt es die Variante, einen Schlag abzuwehren, zu parieren, dass der Gegner auch zurückgeworfen wird. Dann kann man auch einen ziemlich mächtigen Angriff danach machen. Das sind alles noch solche schönen Sachen, aber die Gegner hier gehen relativ schnell kaputt. Also das sind jetzt noch wirklich keine allzu großen Herausforderungen, wo ich da jetzt wirklich aufpassen müsste, dass ich da nicht Gefahr laufe, irgendwie kaputt zu gehen.
Was ich noch gar nicht gesehen habe, hier ist irgendwie so eine Levelkarte oder irgendwas, die einem anzeigt, wo man hingehen muss. Ich befürchte, das gibt's auch gar nicht. Kann das?
Nee, das gibt's tatsächlich nicht. Also das Einzige, wo du dich so ein bisschen vielleicht noch orientieren kannst, ist die Sache, wenn du dann am Lagerfeuer bist und dieses Schnellreisesystem nutzt, dass du halt sehen kannst, anhand der Kacheln, wie in etwa die Levelabschnitte aufeinanderfolgend sind, aber du hast nicht wirklich eine Karte. Also die baut sich dann so nach und nach so ein bisschen in deinem Kopf zusammen, weil du weißt, das Zentrum ist ja irgendwie immer die Hauptstadt und von da ab gehen die ganzen Gebiete. Aber das klappt auch nur zu einem gewissen Grad. Das ist ja einfach auch ein bisschen lernen, wo alles ist.
Ja, das ist klar. Nur ich meine halt irgendwie überhaupt so ein System, was einem anzeigt, geht's mal dahin, da geht die Quest weiter oder so. Das ist wahrscheinlich...
Das hast du tatsächlich überhaupt nicht.
Eher also, wie bei den alten Ultima-Spielen oder so, wo man quasi alles selber rausfinden muss. Ne?
Und das ist halt das Ding, was ich am Anfang meinte, dass halt gewisse Dinge sich verändert haben zum Positiven, finde ich, im Verlaufe der Zeit. Und schön und gut, dass es Oldschool ist, aber... Also nicht alles, was oldschool ist, ist automatisch besser.
Ja, das große Problem, was ich da sehe, ist, dass man eigentlich schon damals ja dann nicht selber in der Welt dann rumgelaufen ist und gesucht hat, sondern dass man, klar, einen Teil hat man selber rausgefunden, aber so den großen Teil musste man damals noch aus irgendwelchen Powerplay oder ASM-Heften sich dann irgendwie zusammendichten. Und eigentlich ist es ja nur ein zusätzlicher Schritt, der bei mir zumindest den Spielspaß nicht erhöht, sondern... Früher hatte man dann Heft daneben liegen, mittlerweile muss man dann noch Internet quasi nebenher laufen haben, um da irgendwie den Guide zu sehen. Oder man kauft sich das praktischerweise erhältliche Buch wie zu den Spielen dann dazu.
Das, ne? Andreas auch gemacht hat.
Ja, das habe ich auch gemacht.
Das ist das Interessante. Du warst nicht so ganz zufrieden, glaube ich, mit dem Lösungsbuch, ne?
Ich war mit der Art und Weise, wie es geschrieben ist und wie es aufgebaut ist, war ich irgendwie nicht so hundertprozentig zufrieden. Also ich habe manchmal einfach zu lange gebraucht, um irgendwas zu finden oder rauszufinden oder dann irgendwie dann an die richtige Stelle dann mal zu kommen, wo dann wirklich das steht, was ich wissen möchte. An manchen Stellen war es einfach ein bisschen blöd gemacht, wenn du dann da gucktest, okay, das und das Item, was ist denn das? Und dann guckst du dann, ah, hier ist eine Itemübersicht. Ja, das Item macht, das kann eingetauscht werden. Hm, ja, aber es wäre schön, wenn man dann vielleicht noch einen Satz dahinter schreiben würde, wo. Das hätte das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen vereinfacht. Und solche Kleinigkeiten einfach, die mich da ein bisschen gestört haben, weil ich meine, es ist ja auch nicht ganz billig, so ein Guide. Ich meine, der ist zwar schon schön aufgemacht, auch so als Hardcover und ist auch ordentlich groß und schwer, aber solche Kleinigkeiten, finde ich, die hätten man dann doch vielleicht noch ein bisschen besser lösen können.
Wobei, da muss ich sogar sagen, da so ein Guide lohnt sich natürlich dann wiederum bei so einem 40-Stunden-Brummer-Spiel extremst. Wenn man jetzt so andere Spiele sieht, für Uncharted, was ich innerhalb von 12 Stunden so durchgespielt habe, da brauche ich, obwohl das Buch richtig fett und klasse aussieht, aber da brauche ich keinen Guide für. Also es sei denn, man ist da vielleicht wirklich so versessen, auch da jedes Item zu finden und jedes Secret, aber ich sag mal, bei dem Spiel, da profitiert man dann natürlich richtig von so einem Guide. Dann sind so 20 Euro oder was hast du gesagt, das kostet dann auch gut investiert, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Sache noch. Also wenn ich weiß, dass ich ein Spiel, wenn ich im Vorfeld schon weiß oder davon ausgehe, ich werde da bestimmt meine 100 Stunden oder so reinstecken, dann rechnet sich das halt auch einfach, dann sich vielleicht dann auch nochmal so einen Guide dazu zu kaufen, weil ich weiß nicht, das ist schon irgendwie ein bisschen anders, als wenn ich dann ein Spiel habe, wo ich weiß, na ja, gut, da habe ich zwar jetzt richtig geile Unterhaltung, die ist dann vielleicht so 10 Stunden lang oder so, da gehe ich vielleicht noch nicht unbedingt noch hin und hole mir dann den Guide für 20 bis 30 Euro oder so. Weiß nicht, dann, wenn man das noch auf den Spielpreis draufrechnet, dann,
Ja, vor allen Dingen, teilweise gibt es die Guides ja wirklich für Spiele, wo man sagen muss, puh, ob man da jetzt einen Guide für braucht, ich weiß es nicht, ne? Aber bei, also gerade bei so Rollenspielen finde ich schon, dass das Sinn macht, ne?
Ja. Hier habe ich mich entschieden, doch nicht gegen den Gegner zu kämpfen, weil ich feige war. Eigentlich hätte ich es aber auch irgendwo gerne gemacht, weil den habe ich hier an der Stelle tatsächlich noch nie bekämpft. Das ist ein Gegner, der an späteren Stellen nochmal vorkommt. An einer Stelle kann man auch von ihm einen sehr geilen Ring bekommen als Nahkämpfer. Ich weiß gar nicht, ob man an der Stelle irgendwas Tolles von ihm kriegen würde. Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Vielleicht hätte ich das mal tun sollen. Aber eine andere Sache, die ich hier zeige, die das Spiel auch ganz gerne macht, man kann sich auch mal Abkürzungen freischalten. In dem Fall sind da hinten so ein paar explosive Kisten. Man kann auch den NPC, der die Bomben wirft, dazu bringen, eine Bombe dahin zu werfen. Und wenn man selbst Bomben dabei hat, ist es so angenehmer. Und dieses Loch führt direkt wieder zum Leuchtfeuer zurück, wo ich vorhin war. Und dann hat man auf jeden Fall eine ganze Ecke Weg dann wieder gespart.
Ich glaube, der war jetzt sickig, dass er seinen Turm kaputt gemacht hat. Ne?
Oh, ich hasse das, wenn Gegner einfach nicht ihr Schild runternehmen wollen und man dann keine Chance bekommt, da vernünftig an die ranzukommen. Ich meine, der Vorteil auch der Speerwaffe, die der Gegner hier benutzt, ist auch tatsächlich, du kannst einen leichten Speerstoß machen, ohne das Schild runterzunehmen. Das ist gerade für einen Anfänger in dem Spiel vielleicht auch eine ganz interessante Variante, dann leichter durchs Spiel zu kommen, weil man das Schild nicht mal runternehmen muss und man kann ein bisschen Schaden machen. Also jetzt für jemanden, der vielleicht ganz, ganz, ganz viel Angst hat, vielleicht mal gucken, ob man nicht dann mit einem Speer spielt.
War das gerade ein Konter oder?
Da ist er einfach nur von meinem Schild abgeprallt.
Ach so.
Das ist auch so die Sache, je nachdem, was für eine Waffe der Gegner hat, kann es sein, dass bei einem einfachen Block der Gegner schon wirklich abprallt förmlich von deinem Schild. Wenn die Waffe entsprechend groß und fies ist, kann es aber auch sein, dass du einfach zwar den Schaden wegblocken kannst, aber wirklich ein Stück nach hinten fliegst und dann auch eine Menge Ausdauer verlierst.
Wobei das gerade auch lustig war, wenn man drin ist, ist es draußen dunkler. Hast du das gesehen?
Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen seltsam.
Ja, die Belichtung, das war im ersten Teil auch schon so. Um den Spieler rum ist irgendwie so eine Lichtkugel. Das sieht man ganz gut, wenn du an dunkle Wände rangehst. Was ich sehr irritierend finde. Also leuchtet die Figur oder was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Was ich vorhin schon fragen wollte, wir haben ja vorhin schon graue Silhouetten gesehen, das ist jetzt eine rote. Das sind menschliche Spieler, oder?
Jein. Also das Rote ist in dem Fall tatsächlich ein NPC. Der ist auch nur im New Game Plus hier und den habe ich auch total vergessen. Und der ist auch extrem nervig. An den habe ich nicht mehr gedacht. Aber die Sache ist, rot kann auch bedeuten, dass ein Spieler in deine Welt eingedrungen ist. Wenn du online bist, können andere Spieler in deine Welt eindringen und dich richtig übel fertig machen. Die Sache ist, das können aber auch NPCs sein. Da muss man dann halt entsprechend, man kriegt so einen kleinen Warnhinweis, wenn jemand in das Spiel eindringt. Solange der nicht kommt, weißt du, das muss eigentlich ein NPC sein.
Okay.
Und diese grauen, ja, Silhouetten, die man manchmal sieht, das sind auch andere Spieler, die gerade am Spielen sind. Und manchmal gibt einem das Spiel so einen kleinen Eindruck, was ein anderer Spieler in deiner Nähe gerade macht.
Wo ist der Vorteil, wenn man andere Spieler in sein Spiel reinlässt? Ich meine, keiner will ja plattgehauen werden. Haben die dann besonders coolen Loot dabei, wenn du die erwischst, oder?
Nee, der Invader möchte ja einfach nur dich fertig machen und dir zeigen, dass er besser ist als du. Aber du kannst ja auch Spieler in dein Spiel einladen gezielt, die dir dann helfen. Zum Beispiel kannst du dann gemeinsam im Koop dann halt entweder einen Spielabschnitt hinter dir bringen, einen Boss fertig machen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch noch einen Covenant, welcher dir in solchen Situationen, wenn jemand dich invadet.
Und wo ist der Sinn, dass du das einstellst, dass er dich invaden kann? Ich würde das ja gar nicht machen, wenn ich da nichts habe.
Ja gut, die Sache ist, wenn du das Invaden ausstellst, dann schaltest du aber auch gleichzeitig aus, dass du dir Hilfe holen kannst. Das heißt,
ja, kann ich ja dann vorher anstellen.
Ja, dann kann es aber auch sein, dass du genau in dem Moment, wie du die Hilfe holst, dann auch wieder jemand in das Spiel eindringt. Also das eine bedeutet auch das andere. Also wenn du dich in irgendeiner Form öffnest und sei es, um jemand anderen in das Spiel einzuladen, dann bist du auch gleichzeitig Ziel. Man kann das nicht differenzieren. Also das heißt, der eine Vorteil, dass du Hilfe holen kannst, bringt auch immer den Nachteil mit, dass jemand anders in dein Spiel kommt und dich einfach umhaut.
Das Spiel ist jetzt aber nicht so schrecklich Peace Walker gebalanced, dass es einige Bosse gibt, die du praktisch nicht alleine schaffst, oder?
Du kannst
das Spiel auch komplett alleine durchspielen.
Ja, du kannst jeden Boss alleine schaffen. Und die Sache ist, wenn du es alleine nicht schaffst, gibt dir das Spiel in schwierigen Situationen auch die Möglichkeit, einen NPC zu beschwören. Also selbst wenn du offline bist, wirst du Symbole sehen, dass du andere Spieler in dein Spiel einladen kannst. Und das sind dann halt einfach NPCs, die du im Spiel triffst. Und die kannst du auch für einen Boss nutzen.
Siehst du, Peace Walker, so macht man das.
Also es gibt nichts, wo du wirklich zwingend, sag ich mal, online sein müsstest und andere Spieler brauchst. Also du kannst wirklich hier alles auch komplett alleine schaffen. Es gibt natürlich Situationen, die sind angenehmer mit einem anderen menschlichen Mitspieler, klar. Aber du kannst wirklich alles problemlos alleine schaffen.
Wobei, das muss ich sagen, finde ich wiederum super cool, dass man da andere Spieler einladen, also quasi freundliche Spieler einladen kann, die einem dann bei einem Bosskampf helfen. Vor allen Dingen sehr innovativ. Das hat man ja in anderen Spielen, glaube ich, bisher so kaum gehabt. Ne?
Ja, das Zusammenspielen finde ich eigentlich ganz angenehm. Auch so dieses, wenn ich jetzt hier eine Nachricht hinsetzen würde und jemand anderes kommt hier in den Raum rein, der würde meine Nachricht sehen und solche Dinge finde ich auch ganz cool. Und es gibt auch, was ich eben noch sagen wollte, es gibt noch ein Bündnis, wenn ich in dem Bündnis bin, dass ich Hilfe in Notfallsituationen herbeirufen kann automatisch und dann kommt so ein Invader an, dann gibt's noch so ein anderes Bündnis, welches dann in dem Fall dann einspringen würde für mich und dann kriege ich schnell Unterstützung und solche Geschichten da. Also es sind eigentlich ganz nette Ideen drin.
Ja, ich sehe schon. Ein Spiel mit vielen Vorzügen in Bezug auf Online-Gaming. Sicherlich dann auch ein Vorteil, wenn man es auf der Xbox spielt, weil da über Xbox Live hat man, umgekehrt, wenn man es auf der PS3 spielt, weil da hat man es ja quasi dann kostenlos. Auf der Xbox muss man es dann wieder über Xbox Live Gold ja dann quasi freischalten, wenn man Hilfe haben will.
Ja, genau. Oder auf dem PC hat man ja auch dann nicht das Problem, dass man dann noch irgendwie einen Service hat, für den man Geld bezahlen muss. Also PS3 und PC ist in der Hinsicht ganz angenehm. Bei Xbox bedeutet das natürlich, dass man Gold-Mitgliedschaft haben muss, sonst wird das nichts mit dem Online. Ja, das ist natürlich richtig.
Ja, lasst uns langsam zum Ende kommen, denn nächste Woche gibt es einige sehr interessante Themen zu besprechen, die ich gerne noch erwähnen möchte. Andreas, ich habe so rausgehört, so das ist auf jeden Fall eine würdige Fortsetzung, die so ein paar Dinge besser macht, aber auch leider Gottes ein paar Dinge anders und hin und wieder auch ein bisschen schlechter macht.
Ja. Aber man kann auf jeden Fall im Großen und Ganzen sagen, dass ich jetzt nicht enttäuscht bin. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß und ich habe den auch noch weiterhin.
Ja, und das ist auch so generell der was ich so mitbekommen habe. Also hat zwar seine kleinen Macken, aber es wäre, glaube ich, kein Dark Souls-Spiel, wenn es die nicht hätte.
Ja, obwohl man sich dann vielleicht doch insgeheim wünscht, auch wenn man das eigentlich nicht so laut sagen möchte, man wünscht sich dann doch, dass ein paar Macken vielleicht irgendwann mal verschwinden.
Dark Souls 3 dann.
Ja, oder vielleicht dieses interessante Project Beast, was ja auch noch vielleicht dann bald mal ein bisschen mehr zu sehen ist, auf der E3 vielleicht, wir wissen es noch nicht.
Ja, und du hattest gesagt, 3 DLCs sind angekündigt.
Genau. Und wurden vor kurzem noch angekündigt, ja.
Und das heißt, alle, die entweder jetzt erst in den Geschmack des Spiels kommen oder derzeit noch ihre 40, 60 Stunden reinhauen, haben auch demnächst wieder ein bisschen mehr zu erleben in dieser Welt.
Ja, vielleicht gibt's auch für Sparfüchse dann noch irgendwann wieder, wie bei dem ersten Teil, so eine Prepare-to-Die-Edition, wo dann der DLC dann direkt dabei ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Das macht der Mut, der Name.
Ja.
Ja, gut. Nächste Woche findet die E3 statt und wir schauen uns die Nintendo-Pressekonferenz und die Microsoft-Pressekonferenz auf jeden Fall an. Also von Nintendo ist das keine richtige Konferenz, sondern irgendwie so ein Web-Event oder sowas. Und Sony müssen wir mal gucken, weil die um 3 Uhr morgens stattfindet, ob sich da irgendwer findet, der dann noch wach ist, um mit zu podcasten. Ansonsten halt auf jeden Fall 2 Podcasts zu Microsoft und Nintendo, eventuell noch ein 3. zu Sony. Und dann am Freitag die große Zusammenfassung mit unseren Highlights. Und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass ich richtig gespannt bin, was diese E3 uns zu bieten hat mit all seinen neuen Next-Gen-Titeln, die uns dann das kommende Jahr über... Ja, die Heimkonsolen versüßen sollen.
Games, Games, Games. Hoffen wir mal, dass da entsprechende Spiele dann auch rangekarrt werden, so wie es versprochen wurde.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch tierisch drauf. Ich finde es schade, dass ich dann Sony nicht live sehen kann, aber zumindest Microsoft wie auch Nintendo ist auf jeden Fall drin und Sony muss dann halt irgendwie nachgeguckt werden, dann in der Zusammenfassung irgendwie.
Ja.
Ich dachte jetzt auch, kommt noch irgendwas.
Nein, Vorfreude ist da. Mit Blick auf die Uhr, was das Video angeht, laufen wir so langsam aus.
Ja.
Damit wünsche ich schon mal den Hörern alles Gute. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zur E3 wieder. Bis dann. Ciao, euer Thomas.
Genau, macht es gut. Euer Andreas.
Ja, bis zur E3 dann. Euer Maurice.